diesen Tagen auf was? Das war mal, jetzt sind wir im Herbst. Auf was hoffen? Auf den Impfstoff. Damit dieser, der Corona-Seuche den Garaus macht und wir zur Normalität zurückkehren können. Andere sehen in Bezug auf diesen Impfstoff der ganze Sache nicht ganz so gelassen entgegen. Der RNA-Impfstoff, der Hoffnungsträger ist, da weiß man nicht, was die langfristigen Folgen sind von dem. Denn wenn der mal in unser Erbgut reinkommt, wer weiß, was die langfristigen Folgen davon sind. Es ist eine trügerische Hoffnung in einer immer verwirrender werdenden Zeit. Nach meinem Empfinden haben wir eine Epoche, in der sich immer schneller in unser Bewusstsein Katastrophen, Weltuntergangsmeldungen und Weltuntergangsszenarien und Weltuntergangsängste hineindrängen und wir überflutet werden davon. Und die Welt verändert sich immer schneller. Also Dinge, die man bisher für unmöglich gehalten hat, sind auf einmal möglich. Was haben wir in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren nicht alles erlebt? Jetzt wäre es gut, wenn das... Naja, vielleicht geht es ja jetzt. Jetzt. Also, Fukushima. Was hat Fukushima gemacht? 2003, da gab es hierzulande unter Ausnutzung dieser Angst vor dem Super-GAU, gab es die Energiewende. Und seither pflastern unendlich viele Windräder unsere Landschaft. 2006 kam die Immobilienkrise in Amerika und die stürzte die Welt in eine Weltwirtschaftskrise, die in 2010 die europäische Banken- und Schuldenkrise und die Griechenlandkrise hervorbrachte. 2009 hatten wir davor in diese krisengeschüttelte Zeit dann die Schweinegrippekrise, das H1N1, glaube ich, hat es geheißen, wo man dann dafür riesige Mengen Impfstoffen angeschafft hat für eine Pandemie, die man erwartet hat, die dann doch ausgeblieben ist. 2015 kam dann die Flüchtlingskrise, die im Prinzip das Produkt vom Islamischen Staat war, der 2003 sein Unwesen anfing zu treiben und bis im März 2019 dann mehr oder weniger eine Bedrohungslage darstellte. Und seit 2018 haben wir Friday for Future, die uns mit dem Schreckensszenario traktieren, dass wenn die Welttemperatur, der Durchschnitt um mehr als 2 Grad ansteigt, dass dann die Erde unbewohnbar ist und wir alle aussterben. Zur selben Zeit wurde die Wirtschaft mit der Dieselkrise und der Feinstaubkrise betraktiert, die, wo man nicht mehr in die Innenstädte gehen konnte, weil der Feinstaubgehalt ja so groß war, dass man tot umfällt, wenn man so viel einatmet. Und nun haben wir seit 2019 die Corona-Krise, Ende 2019, und sie hat diese Welt wahrscheinlich wie nichts davor seit 85 Jahren so massiv verändert und umgekrempelt. Und die ganze Welt betroffen. Dass wir von einer Bedrohungslage zur anderen und der damit verbundenen Angst stolpern, ist offensichtlich. Mit Angst wurde insbesondere in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahrzehnten Politik getrieben. Manche von euch können sich nicht mehr an den NATO-Doppelbeschluss und alles Mögliche, was da vor zig Jahren war, erinnern. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal überzeugter Wehrdienstverweigerer. Das war man in meiner Jugend so. Aber ich habe mich dann bekehrt. Ein vernünftiges Maß an biblischer Anthropologie hilft da sehr. Warum sind wir angstgesteuert, politisch angstgesteuert, regiert worden? Weil nach dem Untergang der letzten großen Utopie, und es war eigentlich für die Menschen eine positive Utopie, nach dem Untergang dieser großen letzten Utopie in Deutschland hat niemand gewagt mehr, irgendeine positive Utopie zu formulieren, weil damit hatte man schlechte Erfahrungen gemacht. Dass natürlich diese Utopie ja grausliche Auswüchse hatte, ist eine andere Geschichte. Ja? Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich will diese Utopie mitnichten verherrlichen. Ja? Schaut man sich die Welt an, ist sie mehr angstgesteuert als von Hoffnung geleitet. Und das mag an einem grundsätzlichen Problem liegen des Menschen, nämlich dem, dass er nach dem Sündenfall von Furcht und Angst geleitet wird. Das ist der Zustand des Menschen grundsätzlich. In 1. Mose 3,10 lesen wir, da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Nun, mancher mag denken, ja, die haben halt gemerkt, dass sie nackt sind und wollten ihre Intimsphäre nicht da offen. Aber der Begriff nackt bedeutet so viel wie etwas ausgesetzt sein oder jemandem ausgesetzt sein, schutzlos sein, so dass alles offensichtlich ist. Das bedeutet im Prinzip dieser Begriff nackt sein. Er bedeutet mehr als nur, dass man keine Kleider trägt. Seit wir Gott den Rücken gekehrt haben, fühlen wir diese Angst vor der Schutzlosigkeit. Wir sind schutzlos. Und in unserer Predigtserie soll es heute um genau das Gegenteil gehen, um die Kultur der Hoffnung. Wir haben letzten Sonntag in der Predigt über die multioptionale Kultur und Gesellschaft gesehen, was passiert, wenn der Mensch sich selbst zu Gott macht. Was passiert? Er ist sich und seiner eigenen Vergänglichkeit voll ausgeliefert. Ohne Hoffnung. Und wenn man die Bibel anschaut, dann kann man eines feststellen. Sie hat für den Gottlosen, für den Materialisten keine Hoffnung. Ihr könnt alle Stellen mal mit eurem Computerteil Bibel durchgehen, euch einfach nach Hoffnung suchen. Und ihr werdet feststellen, dass es so ist. Paulus selbst sagt es sehr pointiert im 1. Korinther 15, 19, als es dort um die Frage nach dem Leben, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Dort sagt er, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wenn es keine Auferstehung, kein ewiges Leben gibt, dann nützt uns Jesu Lehre gar nichts. Jesu Vorbild gar nichts. Und dann ist es bedeutungslos, seine Lehre zu leben zu wollen. Es bringt nichts. Wenn du nicht an ein Leben nach dem Tod glaubst, dann brauchst du weder Jesus noch Mohammed noch Buddha noch sonst irgendeinen Gott, den man definieren könnte. Dann werde lieber Nihilist, iss, trink und stirb, so gut du kannst. Alles andere macht keinen Sinn. Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist biblischer Realismus. Wenn du aber eine echte Hoffnung für dein Leben haben willst, dann kommst du um den Gott der Bibel nicht herum. Kommen wir also zu unserem Thema Kultur der Hoffnung mit wieder 3 Punkten. Wie sieht die biblische Hoffnung aus? Welche Konsequenzen muss eine solche Hoffnung haben? Und leben mit der Kultur der Hoffnung anhand von ein paar Beispielen. Beispiele, die uns bekannt sind. Oder den meisten hier Anwesenden. Also, wie sieht die biblische Hoffnung aus? Im Hebräischen haben wir 2 Begriffe, Mikwa und Tikwa. Und die haben die Wurzel Kau. Kau heißt so viel wie messen. Kava warten, bedeutet warten, Ausschau halten, hoffen. Ein gewisses Zeit lang. Mikwa heißt Hoffnung und Tikwa heißt Hoffnung oder auch Schnur oder Messschnur. Die Schnur beinhaltet den Gedanken, dass sie begrenzt ist, siehe Messschnur, aber auch, dass sie etwas zusammenbinden, zusammenfassen kann, zu einem Abschluss bringen kann. Und deshalb ist diese Hoffnung immer auch eine Hoffnung auf ein Ende, auf ein gutes Ende. Das ist, so stellt sich's im Alten Testament dar. Die Stellen, in denen die Hoffnung vorkommt, haben fast immer mit Gott zu tun. Es gibt auch einzelne Stellen, wo es rein um menschliche Hoffnung geht. Das ist das Erste. Und zweitens, in der Vielzahl der Fälle, insbesondere im Neuen Testament, hat es mit der Auferstehungs- oder der Ewigkeit Hoffnung zu tun. Mehrfach spricht Paulus, dass er wegen dieser Hoffnung verfolgt, gefangen und eingekerkert ist. Es war die Hoffnung auf die Auferstehung, die Predigt vom auferstandenen Jesus. Das war der Grund, weshalb Paulus gefangen war. Der Teufel möchte, dass wir glauben, dass nach diesem Leben alles aus ist. Ja? Der Teufel braucht gar nicht, dass wir an ihn glauben. Der Teufel braucht nur, dass wir nicht an Gott und an das ewige Leben glauben. Weil dann leben wir im Prinzip genauso, wie ich es schon beschrieben habe. Fressen, saufen, huren und alles, was dazugehört. Und das maßlos bis zur Selbstvernichtung. Das ist im Prinzip das, was der Teufel will. Er will uns vernichten. Jesus dagegen kam aus der unsichtbaren Welt, um uns die gute Nachricht vom existierenden und vom kommenden Reich Gottes zu verkündigen. Er kam, um uns einzuladen und er kam, um uns den Weg dorthin frei zu machen, dadurch, dass er für uns starb. Und er kam, um uns darauf vorzubereiten, in der Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Das sind die 2 Unterschiede. Der Teufel sagt dir, es gibt kein Leben nach dem Tod. Jesus sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod und es wird herrlich, wenn es in der Gemeinschaft mit Gott ist. Und ich bin der Weg dorthin. Deshalb ist der Inbegriff biblischer Hoffnung Jesus und seine Wiederkunft und alles, was damit zusammenhängt. Das ist Ausdruck biblischer Hoffnung und der Kern. Von dieser Hoffnung spricht das Neue Testament unablässig. Es spricht zu den Menschen, die es dazu einladen will, und es spricht zu den Menschen, die sich schon haben einladen lassen, aber in dieser Hoffnung befestigt und bestärkt werden sollen. Die biblische Hoffnung ist also nicht so sehr die Hoffnung auf Erlösung. Die biblische Hoffnung ist also nicht so sehr die Hoffnung auf Erlösung, sondern die Hoffnung der Erlösten auf die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist in einem erneuerten Körper, in einer erneuerten Welt oder neu geschaffenen Welt. Das ist biblische Hoffnung. Das ist Inhalt biblischer Hoffnung. Kommen wir zum zweiten Punkt. Welche Konsequenzen muss eine solche Hoffnung haben? Paulus sagt in 2. Korinther 3, 12, weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. Ja, voll großer Zuversicht. Das ist mehr oder weniger zwei Superlative. Voller Zuversicht. Mehr als voll geht ja nicht. Aber voll großer Zuversicht. Das ist die Wirkung von der lebendigen Hoffnung, von der Hoffnung auf das ewige Leben. Und diese Hoffnung auf das ewige Leben ist die Quelle für Zuversicht im Hier und Jetzt. Dass ich hier und jetzt leben kann. Dass ich hier und jetzt mit Freude leben kann. Deshalb sagt Luther, nicht umsonst. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Hat es geheißen, dass er nicht an den Weltuntergang geglaubt hat oder ihn nicht erwartet hätte? Nein, es hat bedeutet, dass er befreit von der Sorge um das, was danach kommt. Er musste sich nicht mehr drum kümmern. Das war gegessen, es war geklärt, er war ein Kind Gottes. Er konnte sich voll und ganz auf das Hier konzentrieren und hier konstruktiv leben. Heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht mit Gott befassen, aber wir befassen uns mit Gott hier, wie es sich hier auswirkt. Wir müssen nicht mehr buckeln, um unseren Eintritt im Himmel zu haben. Das war ja das, was die Reformation so Bahnbrechendes hervorgebracht hat. Und deshalb konnte Luther, auch im Angesicht der Tatsache, dass er gedacht hat, ja, wer weiß, wie lange wir hier überhaupt noch ziehen. Er hat ja gedacht, der Antichrist sitzt in Rom. Und manche mit einem gewissen Fahrplan haben dann den Gedanken, okay, wenn der Antichrist schon in Rom sitzt, dann kommt irgendwann Jesu Wiederkunft, gleich demnächst um die Ecke. Wenn wir in dieser Gesellschaft eine Kultur der Hoffnung schaffen wollen, eine echte Kultur der Hoffnung, dann brauchen wir und brauchen die Menschen wieder eine lebendige Hoffnung auf das kommende Reich Gottes, auf das kommende Reich Jesu. Wenn wir als Christen davon überzeugt sind, dass der Teufel, der Fürst der Finsternis, in dieser Welt regiert, dann wissen wir, dass diese Welt ein hoffnungsloser Ort ist unter der Herrschaft des Teufels. Die Menschen sind ohne Hoffnung. Sie sind, wie die Bibel es sagt, ein Volk, das in Finsternis wohnt. Es sei denn, seine Gottesgemeinde ist in dieser Welt und Gott und seine Hoffnung regiert in dieser Gemeinde. In Römer 15, 13 sagt Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreicht seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott gibt nicht nur Hoffnung. Das, was er uns verheißt, ist nicht nur Grund zur Hoffnung. Nein, Gott selbst ist der Gott der Hoffnung. Mit anderen Worten, Er hat das exklusive Recht an der Hoffnung. Er hat das exklusive Recht an der Hoffnung. Deshalb gibt es ohne ihn keine Hoffnung. Mit dieser Stelle verwandt ist Römer 15,5, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Dieses Wort für des Ausharrens, das im Griechischen heißt Hypomonä. Und Hypomonä wurde bei der Übersetzung des griechischen Alten Testaments, also ins Griechische, wurde es auch als Hoffnung betrachtet oder übersetzt. Es gibt Stellen, wo das der Fall ist. Also Hoffnung und Ausharren sind sehr miteinander verbunden. Wenn ich Hoffnung habe, dann kann ich ausharren, dann kann ich dranbleiben, dann kann ich drunter bleiben, was Hypomonä eigentlich bedeutet, drunter bleiben. Dann laufe ich nicht weg. Dann gebe ich nicht auf. Dann nehme ich mir nicht mein Leben. Im Federalist, das ist eine amerikanische Zeitschrift, da war ein Artikel überschrieben und ich lese nur die Überschrift. Vom 14. August 2020. Mehr als ein Viertel der jungen Amerikaner ziehen aufgrund der Pandemie Selbstmord in Betracht. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Möglicherweise nicht so schlimm. Aber ganz offensichtlich sind diese Selbstmordgedanken Ausdruck der Hoffnungslosigkeit der Jugendlichen. Das Wort für Ermunterung, was wir auch haben, ja, das ist hier. Also Gott ist nicht nur ein Gott des Ausharrens, sondern auch ein Gott der Ermunterung. Ja, das bedeutet dieses. Und das Wort für Ermunterung, Paraklesis, kann auch mit Trost und Ermahnung übersetzt werden. Gott ist der Gott des Trostes. An anderer Stelle heißt es so. Er ist der Gott des Trostes, der Ermahnung und der Ermunterung. Und der Gott, der Heilige Geist, der auch Parakletos genannt wird, ja, Paraklesis, ist der Trost und Parakletos ist der Tröster. Gott, der Heilige Geist, der Parakletos, den Gott in die Herzen der Gläubigen gesandt hat, der hilft uns dabei, dass wir auch in schwierigen Situationen nicht aufgeben und zusammenbleiben, uns zusammenraufen. Hoffnungslosigkeit vereinzelt den Menschen. Biblische göttliche Hoffnung vereint uns. Wir haben in unserer Serie kultureller Weitblick gesehen, dass wir als Christen in der Spannung leben dazwischen, dass wir halt in dieser Welt leben, so wie sie beschaffen ist und so wie sie sich entwickelt, ja, und ihrer Kultur. Und andererseits als Christen dazu berufen sind, die Kultur des Himmels, und zu dieser Kultur des Himmels gehört auch die Kultur der Hoffnung, auf der anderen Seite zu leben. Und in dieser Spannung leben wir. Kommen wir also zu der Frage, Leben mit der Kultur der Hoffnung. Oder Beispiele für Leben mit der Kultur der Hoffnung. Wenn es jemals Menschen gab, die ihre Hoffnung beraubt waren, dann war es eine Gruppe in der Geschichte. Eine Gruppe, die ja wahrscheinlich den meisten hier bekannt ist. Es waren die Juden des 6. vorchristlichen Jahrhunderts. Zu einem kleinen Rest reduziert, dezimiert, erobert von den Babyloniern und am Ende deportiert nach Babylon. Das war dieses deprimierende Häufchen. Und zu diesem deprimierenden Häufchen gehörten vier Männer. Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Sie waren, diese vier Männer waren von königlichem Geblüt und deshalb waren sie dafür auserkoren, beim König von Babylon als Knechte, als Diener zu arbeiten. Und deshalb wurden sie einer rigorosen Umerziehung unterworfen. Die mussten wissen, wie der Hase läuft in Babylon, wie man sich benimmt, was man isst, wie man isst, etc. Alles richtige Umerziehung. Was war die Antwort dieser vier Männer in dieser Situation? In Daniel 1,8 lesen wir: Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Würdet ihr das machen? Ganz ehrlich? Ihr seid Gefangene, auf Leben und Tod diesen ausgeliefert. Wird doch wahrscheinlich keiner von uns wagen. Dass er sich nicht unrein machen will, bedeutet, er wollte nichts tun, was im Widerspruch zu Gottes Willen und zu seinen Ordnungen war. Ja, wir könnten versuchen, das umzusetzen und wir kommen da ein bisschen durcheinander, weil damals war Fleischessen das, was in war. Heute ist das Gemüseessen, was in war, in gewisser Weise inzwischen zu einer Religion geworden ist. Also man muss da ein bisschen abstrahieren und sagen, was ist das, um was es grundsätzlich geht? Und hier geht es darum, was widerspricht dem Willen Gottes in unserer Gesellschaft? Wir haben es schon öfters gehört, in unserer Kultur, wo wir nicht mitgehen können, was wir nicht mitmachen können, was seinen Ordnungen widerspricht. Mit welcher Haltung lebte nun Daniel diesen Grundsatz? Es geht ja um Kultur der Hoffnung. Versuche es doch 10 Tage lang, sagt er in Daniel 1, 12 bis 13, mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Daniel war der Überzeugung, dass ihr Gott ihren Gehorsam bestätigen würde. Das war Ausdruck seiner Hoffnung. Hey, Gott wird letztendlich, wenn ich ihm gehorsam bin, Gott wird sich dazu stellen. Gott wird es segnen. Wie auch immer das aussehen wird. Und er wusste ja nicht, er hat die Situation offen gelassen. Was du sehen wirst, danach tu. Also, aber er wusste, letztendlich, ich bin in Gottes Hand. Und wenn ich versuche, nach seinen Ordnungen, nach seinem Willen zu leben, dann wird er mich nicht am Seil runterlassen. Und der Segen wurde sichtbar. Wer die Geschichte nachlesen will, ist eine sehr unterhaltsame, interessante, wirklich ein Stück weit auch glaubensstärkende Geschichte. 1 bis 6 ist einfach gut zu lesen. War eine meiner Favoritengeschichten als Jugendlicher. Nach Ablauf der Zeit waren die vier Jungs klüger und gesünder als alle anderen Trainees. Glaubst du, dass Gott deinen Gehorsam segnet, wenn du die Kultur des Himmels, die Kultur der Hoffnung lebst? Bist du davon überzeugt, dass Gott sich dazu stellen wird, dass du nicht allein sein wirst in diesem Feststehen? Nun könnte man sagen, schönes Beispiel, Happy End. Ihr Gehorsam blieb nicht ungeprüft. Zuerst war es bei Hanania, Mischael und Asaria der Fall. In Daniel 3 wird berichtet, wie Nebukadnezar ein goldenes Standbild aufstellen lässt als Response auf Daniel 2, was da in Daniel 2 steht, das müsst ihr nachlesen. Auf alle Fälle, Nebukadnezar stellt ein goldenes Standbild auf und das ganze babylonische Volk, alle Bewohner sollten sich vor diesem Standbild niederwerfen, es anbieten, es ihm huldigen. Und wenn man es nicht tat, sollte man in den Feuerofen geschmissen werden. Und was passiert? Asaria, Mischael und Hanania, die stehen gerade. Die werfen sich nicht nieder, die beugen sich nicht vor dem babylonischen Staatsgott. Und sie sagen Folgendes: Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Sie lebten das, was Paulus schon beschrieben hat. Sie hatten, weil sie eine Hoffnung hatten, hatten sie Freimut. Ja, wer die Geschichte liest, wird ihren Respekt vor dem König merken. Aber in respektvoller Haltung sagen sie mit Verlaub: Herr König, wir tun's nicht. Erinnert mich etwas an die Geschichte von den Kurfürsten bei dem Lutherfilm beim Reichstag zu Augsburg. Was bekennen diese drei Männer? Sie bekennen, Gott wird uns aus dem Feuerofen und aus deiner Hand erretten. Ja, ihr müsst es lesen. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Das steht für sie fest. Aber was bedeutet diese Aussage? Wenn man den anderen Satz, den Hauptsatz liest, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund. Ja? Für sie stand die Möglichkeit offen, dass Gott sie rettet oder dass sie sterben. Und trotzdem sagt er, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand wird uns Gott retten. Das ist Ausdruck ihrer Erwartung, ihrer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Es ist Ausdruck ihrer Erwartung, dass das, was sie da erleiden im Feuerofen, wesentlich harmloser ist als das, was sie erwarten könnte, würden sie nicht mit Gott bleiben und für ihn ihr Leben geben. Welche Götter verlangen von dir, dass du dich vor ihnen niederwirfst? Welche Dinge in deinem Leben fordern deinen Gehorsam, obwohl sie keine Macht über diesen Bereich deines Lebens haben dürften? Auch für uns gilt, wie für Hanania, Mischael und Asaria, das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Jesus sagt in Matthäus 10, 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet vielmehr, der Seele und Leib verderben mag. Menschen und auch der Teufel können nur unseren Leib verderben. Der Herr über unsere Seele ist allein Gott. Und er kann unsere Seele verderben. Fürchtet Gott, der Macht über eure Seele hat. Fürchtet ihn viel mehr als die, die nur Macht haben über euren Leib. Diese Furcht hat in allen Generationen der Christenheit dazu geführt, dass Menschen bereit waren zu sagen, ich will, auch um meiner eigenen Seele willen, ich will lieber sterben, als meinen Glauben, als meine Hoffnung aufzugeben. Ihre Ewigkeitshoffnung in Gott ließ sie selbst der Todesgefahr mit Freimut entgegengehen. Wenn wir Christen nicht die Ewigkeitshoffnung selber leben, tagtäglich, wie sollen die Menschen um uns herum von dieser Hoffnung je erfahren? Wenn wir nicht deutlich machen, für mich ist dieses Leben nicht das Einzige, es ist der Vorhof zum ewigen Leben. Wenn wir das nicht deutlich machen und das Leben, wie sollen die anderen Menschen um uns herum davon erfahren? Dieselbe Haltung sehen wir bei Daniel, der kommt in eine ähnliche Situation. In Kapitel 6 erfährt er von einem Dekret, das der König Darius ausfertigen ließ auf Einflüsterungen seiner Ratgeber. Und die Ratgeber wollten eigentlich Daniel eine Falle stellen, ist ihnen auch gelungen. Und darin heißt es, dass eben niemand außer von dem König an einem bestimmten Tag irgendetwas erbitten soll. Nun, die Ratgeber wussten, dass Daniel jeden Tag ganz wie das Uhrwerk in sein Haus gehen würde und beten würde. Und er würde es immer Richtung Jerusalem machen. Dort war ein Fenster, ein großes, sodass man von außen schon sehen konnte, der ist im Gebet. Und als Daniel es erfährt, heißt es, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in einem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Auch er ist lieber bereit, die Ungemach des Todes, des Leidens zu erleben, als sein Leben als Gläubiger aufzugehen oder auch nur mal zu pausieren. Es hätte ja gereicht, wenn er gerade an diesem Tag mal es nicht gemacht hätte. Hätte er am nächsten Tag wieder weitermachen können. Ja, manchmal denken wir Menschen ja so, ja, dann mache ich halt an diesem Tag mal eine Ausnahme. Mache ich mal eine Pause von meinem Christsein. Nicht eine Sommerpause, sondern halt eine Zwangspause. Jetzt können wir halt mal nicht so, wie wir wollen. Wer fordert von dir, deinen Glauben nicht zu praktizieren? Das Interessante ist, er wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen, ausgehungerte Löwen, die haben längere Zeit nichts gekriegt, ja, damit sie auch richtig hungrig sind. Die sind einander selber fast in die Gurgel gegangen. Auf alle Fälle, er überlebt die Nacht. Und das hat bei König Darius eine Wahnsinnsveränderung er hat eigentlich Sympathien gehabt für Daniel, muss man ehrlicherweise sagen. Er hat auch durch die Nacht hindurch gefastet für den Daniel, dass dem nichts passiert. Und dann lesen wir Daniel 6, 27. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Darius hat gemerkt, dass der Gott Daniels ein lebendiger Gott ist, der eingreifen kann. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Das ist Ergebnis von hoffnungsvollem Gehorsam. Von glaubensvollem Gehorsam. Von dieser Hoffnung, die über den Tod hinaus gilt. Kostet es mich, dann kostet es mich. Aber ich gebe Gott eine Chance, sich zu verherrlichen. Wenn wir unser Leben aus einer Kultur der Hoffnung leben, aus der Kultur auf das ewige Leben, dann hat das Konsequenzen, dass sich Gott verherrlicht. Ich bin überzeugt davon, dass diese Welt sich danach sehnt, uns, jeden von uns, jeden einzelnen von uns, in dieser Hoffnung leben zu sehen. Mit dieser Hoffnung leben zu sehen. Mit dieser Hoffnung handeln zu sehen. Und wenn es sein muss, mit dieser Hoffnung auch sterben zu sehen. Ich möchte uns alle einladen, lasst euch die Auferstehungshoffnung und die Hoffnung auf das ewige Leben niemals, nie, nie, niemals rauben. Denn sie kann unser Leben und wird unser Leben verändern. Erlaubt den Teufel nicht, Zweifel in eure Herzen zu säen. Beugt euch nicht vor den Geboten und Gesetzen dieser Welt, wenn sie euch in Konflikt mit Gottes Ordnungen bringen. Amen. Ich möchte wieder für uns beten. Und vielleicht ist der eine oder andere da, einfach Heilung braucht. Ich habe schon länger nicht mehr von hier aus für Heilung gebetet. Und wenn jemand da ist, der Heilung